Wir haben hier zwei Kübel Wasser und ihr dürft einfach nach vorne kommen und da einen Schluck nehmen. Nein. Wäre auch was, hä? Gut, das Thema der heutigen Predigt. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Ist Amos 5, Hoffnung nach Hoffnung für alle. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Also das Recht soll das Land durchströmen. Und wenn wir jetzt so unser Korpsleitbild anschauen, dann denke ich, dass wir da sehr viel sehen. Denn Recht ist ja das Gegenteil von Unrecht oder Unrecht ist das Gegenteil von Recht. Und ich glaube, wir müssen lernen, auch nach unserem Korpsleitbild oder Gemeindeleitbild zu leben und miteinander umzugehen. Wir wollen ohne Vorurteile das Schwache stärken, mit Respekt das Kranke heilen, das Verwundete mit Liebe verbinden, das Verirrte mit Rücksicht zurückholen, in Treue das Verlorene suchen und das Starke, das niedergetreten wurde, mit Hingabe aufrichten. Das ist nach Hesekiel 34, 4. Also ist etwas sehr, sehr Starkes, das wir da als Leitbild haben. Und jetzt dieser Text aus Amos 5, 21 bis 25, der ganze Text. Gott sagt, ich hasse eure Feiern. Geradezu widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Harfengeklimper. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie nie ein versiegender Fluss. Beim Zeugnis von Margot, da kam auch dieser Ausdruck, liebe ich meinen Sohn wirklich, weil wenn er nicht Christus angenommen hat. Und ich glaube, aus diesem Grunde sind viele, viele Leute gar nicht mehr Christen. Und wir haben ja einen riesigen Pool auch von Christen, die nirgends mehr gehen. Ich glaube, weil dieser Strom der Gerechtigkeit sie wie irgendwie nicht erreicht hat. Denn die Gefahr besteht auch bei mir, dass wir primär die lieben, die lieb sind. Ja, das ist kein Problem, die zu lieben. Wenn hier ein Alki reinkommt mit einer Harasse Bier, betrunken und da dann grölt da vorne, hier würde das gehen, ich weiß. Da seid ihr und da sind wir wirklich. Ich glaube, wir sind so weit, dass wir diese Menschen nicht abstoßen, sondern noch Halleluja rufen und uns freuen. Aber liebe ich sie? Das ist die Frage. Liebe ich sie wirklich tief drin? Auch die, die nicht so lieb sind. Und ich weiß noch, vor vielen Jahren, ist schon viele Jahre zurück, als Andy, unser ältester Sohn, das erste Tattoo hatte. Ich hatte wirklich Mühe und dann sagt er, ja, das geht dann irgendwann vielleicht wieder weg. Aber es ging dann nicht weg. Und er hat dann mit der Zeit, wie ihr das ja wisst, sehr viele Tattoos gemacht. Und da fragte ich mich auch, ja, liebe ich ihn nur, wenn er lieb ist? Das heißt, wenn er diese gar nicht hätte. Ich kann nicht sagen, dass sie mir heute gefallen, aber was ich sagen kann, ist, dass ich ihn als Mensch genau gleich liebe, auch mit diesen Tattoos. Und heute habe ich überhaupt kein Problem mit ihm in der Body da durch die Leute zu gehen und so weiter. Da musste ich auch Schritte machen und ich machte die gerne, aber das ganz Spezielle ist, finde ich dann, wenn es um die ganz engsten Leute geht in der Familie. die Kinder oder jetzt die Großkinder oder vielleicht gute Freunde, liebe ich diese, auch wenn sie nicht lieb sind, in meinen Augen. Denn Gott liebt mich, auch wenn ich nicht lieb bin. Ich habe nicht einen Gott, der mich nur annimmt, wenn ich so bin, wie ich denke, dass ich sein müsste. Gottes Liebe bleibt. Ich muss auch nicht Leistungen bringen, um geliebt zu werden, zum Glück. Wäre katastrophal. Ich muss auch nicht Erfolg haben als heißem Offizier, dass er mich liebt. Ich muss auch nicht irgendetwas tun, damit ich seine Liebe erarbeiten könnte, sondern er liebt mich, er ist gestorben am Kreuz und hat gesagt, es ist vollbracht. Und er hat mir gesagt, dass er mich liebt. Ist gewaltig. Und so dürfen wir lernen, auch einander zu lieben, auch wenn wir füreinander vielleicht nicht immer lieb sind. Das ist ein Weg, den wir zusammengehen dürfen. Und das braucht manchmal ein bisschen Zeit. Was für harte Worte gegen die Feiertage und die Gottesdienste damals. Ich bin gram, ich verachte, ich habe keinen Gefallen, ich mag nicht ansehen, gipfelnd dem Ruf, tu weg von mir, das Geplärr deiner Lieder ist krass hart. Und dann dieser beeindruckende Satz, es strömte aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie nie ein versiegender Bach. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Im ersten Gottesdienst in der Ermutigung habe ich gesagt, Gott sieht unser Herz und wisst ihr, wir haben Spaltungen in Kirchen, Spaltungen in den frömmsten Kreisen. Wenn zum Beispiel ein Schlagzeug da steht, macht man ein Theater hier nicht zum Glück, oder ein Gitarrenkabel, das ich wusste, weiß von einer Gemeinde, die hatten wegen dem die größte Spaltung. Das ist wirklich krass. Und da, glaube ich, wird Gott dann schon auch sagen, hört auf mit diesem Geplärr, denn es geht nicht um ein Gitarrenkabel, es geht nicht um ein Schlagzeug, es geht darum, wie das Herz dieses Menschen ist, der das spielt. Und Gott sieht unser Herz. Ich kann hier vorne eine fromme Schau abziehen heute Morgen, oder ich bin so, wie ich bin. Also, ich bin so, wie am Küchentisch, so bin ich da. Ich sage nicht, es ist immer genauso, aber immer öfter. Und ich glaube, Gott hilft mir dabei. Und sonst sagt es mir meine Frau oder sonst irgendjemand, wenn das nicht passt. Weil es sollte passen, sonst ist die Gefahr, dass wir einander einfach ein frommes Theater vorspielen und das darf und kann nicht sein. Und ich brauche da auch Hilfe und eure Mithilfe, dass ich wirklich immer echter werden darf vor den Menschen und vor Gott. Und wie gesagt, dieser beeindruckende Satz, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Was bedeutet das alles? Die Frage ist auch, wer ist Amos und was meint er? In welche Situation spricht er hinein? Der Prophet Amos heißt Lastträger, war ein Zeitgenosse Hoseas und wirkte etwa 760 bis 770 vor Christus. Jawohl, er stammte aus dem judäischen Dorf Tekoa, 4 Wegstunden südlich von Jerusalem und war Hirte und Maulbeerfeigenzüchter von Beruf, als ihn der Herr zum Prophetendienst berief. Er wurde nach Bethel gesandt, in das götzendienerische falsche Heiligtum des Nordreiches, um dort dem sorglosen, üppig lebenden Volk eine ernste Bußbotschaft zu verkündigen. Nicht so ein cooler Auftrag, finde ich. Damals unter dem König Jerobeam II. Erlebte das Nordreich Israel eine äußerliche Blütenzeit. Reichtum und Verschwendung verbunden mit Betrug, Unterdrückung und Gesetzlosigkeit kennzeichneten diese Zeit aus. In Kapitel 1 bis 2 verkündet Amos Gerichtsbotschaften über einige heidnische Nachbarn Israels und dann über Israel und Juda selbst. Wie die Heiden waren sie verdorben und gerichtsreif geworden. In den Kapiteln 3 bis 6 finden sich eindringliche Aufrufe zur Buße an das Volk. Er warnt sie vor dem kommenden Gericht Gottes, hält ihnen ihre Gleichgültigkeit und Unbußfertigkeit vor und stellt ihren Götzendienst und ihre nur äußerliche Frömmigkeit bloß. Und ich glaube, das ist das, was wir lernen dürfen zusammen, dass wir nicht nur eine äußerliche Frömmigkeit haben, sondern dass wir wirklich tief im Herzen lernen wollen, dass wir nicht einfach ein frommes Theater spielen, sondern dass das, was wir aussprechen, wir auch uns zumindest mit Gottes Hilfe bemühen, auch so zu leben. Es folgen 5 Gerichtsvisionen, in denen die Zerstörung des Nordreiches und ihre Zerstreuung noch einmal vorausgesagt wird. Das ist Kapitel 7, 1 bis Kapitel 19. Aber das Ende der Botschaft von Amos ist dennoch tröstlich. Er spricht von dem Tag, an dem der Herr das Geschick Israels wenden wird und die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten wird im Friedensreich des Messias. Das ist im Kapitel 9, 11 bis 15. Wir wollen als Erstes ganz kurz anschauen, der Gottesdienst als Gegensatz zum Leben im Alltag. Amos sagt es unverblümt, da gibt es Mächtige, die unschuldige Menschen für Geld in die Sklaverei und Arme für ein paar Schuhe verkaufen. Das gab es wirklich. Ich denke, das kommt auch heute manchmal noch vor. So spricht der Herr. Die Leute von Israel begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Das werde ich nicht ungestraft lassen. Ehrbare Menschen, die ihnen Geduld schulden, die ihnen Geld schulden, verkaufen sie in die Sklaverei. Ja, sie verkaufen einen Armen schon, wenn er ein paar Schuhe nicht bezahlen kann. Den Wehrlosen treten sie in den Staub und dem Schwachen verweigern sie sein Recht. Vater und Sohn gehen mit ein und demselben Mädchen ins Bett und ziehen damit meinen heiligen Namen in den Schmutz. Amos 2, 6 bis 7. In der Seelsorge erleben wir das immer wieder. Sehr, sehr, sehr viel Perversionen. Auch Christen, die sehr pervers sind. Wir haben viele Christen, die sexuellen Verkehr mit Tieren haben, die in die Seelsorge kommen. Wir haben sehr, sehr viele pornosüchtige Menschen, die wirklich sehr in dieser Sucht verstrickt sind. Wir haben in unserem Team 2 Seelsorger, die fast nur mit solchen Menschen Seelsorge machen. Und wir lieben diese Menschen. Wir lieben sie, auch die, die Sex mit Tieren haben. Wir lieben sie. Das, was sie machen, finden wir sicher nicht gut, aber wir lieben sie und wir glauben, dass sie frei werden können und viele werden frei. Denn was wir hier lesen, das ist nichts Neues unter der Sonne, dass Vater und Sohn mit einem und demselben Mädchen ins Bett ziehen. Das gibt's immer wieder. Das ist nicht Neuland, sondern das sind Realitäten. Und wenn wir wirklich da sind für unsere Mitmenschen und als Rettungsstation, wie wir das hier sein wollen, als Rettungsstation uns da auch zur Verfügung stellen, dann kommen solche Menschen, sie kommen vielleicht nur einmal zum Beichten, vielleicht nur in den Heilungsgottesdienst und dann sieht man sie nicht mehr, weil sie Mühe haben, wenn sie dann jeden Sonntag angepredigt werden und da etwas bekannt haben, das sehr, sehr traurig ist und schwer ist. Ihr bedrängt die Gerechten, nehmt Bestechungsgelder und unterdrückt diejenigen, die kein Geld haben. Amos 5, 11. Und das wollen wir nicht. Das hat mit Heilsame nichts zu tun. Wir wollen nicht Stühle besetzen. Wir wollen auch nicht einfach die Schönen und die Reichen. Wenn die da sind, ist das auch okay, das ist klar. Sondern wir wollen die, die niemand will. Die wollen wir, für die beten wir. Und ich weiß, vor etwa 17 Jahren hatten wir Allianz. Ich bin auch da in der Allianz, ist Sister Christian dort tätig. Und dann musste jeder Gemeindeleiter seine Vision sagen. Und die allermeisten sagten, wir wollen Familien mit Kindern. Ist super, ist cool. Ist auch sehr, sehr wichtig und schön. Und ich habe wirklich gesagt, wir wollen die, die stinken. Wir wollen die, die niemand will. Es braucht dann solche, die da helfen zu tragen. Die kommen schon auch. Aber Jesus hat die gewollt. Genau die. Und die wollen wir auch. Und wir haben in unserem ersten Ort, wo wir als Offiziere der Heilsamkeit tätig waren, waren über 100 Alkoholiker. Ich habe das auch schon erzählt. Wir waren im 5. Stock schon mit 2 kleinen Kindern und Monika war schwanger. Und bis in den 4. alle solche Männer in der Nacht Geschrei, betrunken bei Vollmond, Prügeleien im Haus. Teilweise haben auch noch so Übergriffe stattgefunden, wo wir aufpassen mussten. Es war wirklich hart, aber ich habe es gemerkt im Straßengebet. Ich habe nach einer gewissen längeren Pause wieder angefangen. Jetzt am Freitag bin ich wieder ins Straßengebet gegangen und ich habe irgendwie diesen Drang, zu diesen Alkoholikern zu gehen. Das hat mir nicht abgelöscht dort, sondern es hat irgendwie mir gezeigt, hey, die brauchen wirklich Hilfe. Und wir sprachen viel letzten Freitag mit Alkoholikern, mit Menschen, die ziemlich betrunken waren. Und ich hatte sofort wieder diesen Draht zu ihnen und spürte, hey, ich liebe die wirklich. Ich konnte die umarmen, der Geschmack war nicht so tipptopp, aber es ging. Und ich erlebte, wie sie da reagierten und wirklich ja, etwas erlebten, sehr wahrscheinlich, was sie nicht so viel erlebten. Sie wurden nämlich nicht abgelehnt als Menschen. Und ich glaube, Homosexuelle, Transsexuelle, Umoperierte, die haben manchmal einen Hass auf uns Christen, weil wir sie als ganzen Menschen ablehnen. Wir müssen mit dem nicht einverstanden sein, aber als Menschen sollten dürfen wir sie lieben. Und das ist das, was dieser Text sagt, dass die Gerechtigkeit dann ausgegossen werden sollte in das Land. Also Gerechtigkeit ist, dass wir einander wirklich auch versuchen, gerecht zu begegnen und nicht Unrecht tun. Auch dort, wo wir wohnen, vielleicht an unserem Arbeitsplatz, in der Kirche, überall. Und da ist das Leitbild halt schon sehr, sehr krass, das wir haben. Noch einmal, wir wollen ohne Vorurteile das Schwache stärken, mit Respekt das Kranke heilen, das Verwundete mit Liebe verbinden, das Verirrte mit Rücksicht zurückholen, in Treue das Verlorene suchen und das Starke, das niedergetreten wurde, mit Hingabe aufrichten. Und ich sage nicht, das kann ich alles erfüllen. Nein, der Beat Schultes kann das sowieso nicht. Das wäre wirklich vermessen. Sondern es ist so, dass der Jesus in mir, in dir lebt. Wenn du diese Wiedergeburt erlebt hast und weißt, Gott lebt in mir, ich habe das ewige Leben, er hat mir meine Sünden vergeben und ich darf einfach wissen, dass ich ein Kind Gottes bin. Das ist Gnade, wenn das geschehen ist und wir das erleben dürfen. Und dieses Fundament gibt uns dann die Kraft, Gottes Willen zu tun. Und ich muss mich entscheiden, das Schwache zu stärken, das fliegt nicht einfach so vom Himmel herab. Ich muss mich entscheiden, das Kranke zu heilen. Ich muss mich entscheiden, mit Liebe das Verwundete zu verbringen oder mit Rücksicht das Verirrte zurückzuholen. In Treue das Verlorene suchen. Ich musste mich entscheiden, wieder anzufangen im Straßengebet. Und ich sage euch, ich merkte, wie ich eigentlich so ein bisschen, ja, in diesem Bereich geht es mir einfacher, einfach da zu sein und die Leute kommen in die Seelsorge, ist angenehmer. Ich merkte, dass ich fast ein bisschen manchmal so tendenziell fast ein bisschen ein Weichei bin, wenn es darum geht, da auf die Straße zu gehen und zu sagen, grüezi, heißen mir, Gebetsdienst, darf ich für euch beten. Und ich merkte, ich brauchte wieder einen Anlauf und es brauchte eine gewisse Zeit, bis ich auch meine Menschenfurcht so ablegen konnte und wieder voll einfach da mit diesem Menschen beten konnte. Und das, glaube ich, ist so ein Ausgießen von dieser Gerechtigkeit Gottes, dass wir die Leute wirklich gerecht behandeln, auch die auf der Straße. Und dass wir versuchen, einander auch gerecht zu behandeln. Und das ist nicht einfach, da müssen wir uns helfen. Denen, die das so selbstsicher leben, wird das Gericht Gottes angedroht, heißt es. Amos vermisst bei ihnen ein solidarisches Zusammenleben und ein Mitleiden mit den Frauen und Männern, denen es schlecht geht. Die Hunger leiden, die vielleicht kein Dach über dem Kopf und keine Arbeit haben, mit der sie ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familien bestreiten könnten. Damit geschieht in Israel etwas Neues, noch nie Gehörtes. Der Prophet verkündigt nicht einen selbstgefälligen Gott der Heiligtümer und Wallfahrten, sondern einen Gott, der sich nicht länger abfinden will mit dem Unrecht im Land. Gott sagt Nein zum Unrecht und deshalb auch Nein zu den rauschenden Kultfesten. Darum ist er ihnen Feiertagen Gram und verachtet ihre Versammlungen. Darum hat er an ihren Opfern keinen Gefallen. Darum ruft er, tut weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Amos, der mutige Verkünder. Die soziale Situation im Lande Israel passte einfach nicht zu diesen frommen Gottesdiensten. Amos spürte vermutlich, da ging es gar nicht mehr um Gott und darum, ihm zu danken und ihn zu loben, dass er sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, sie in ihr Land geführt hat und sie bis heute bewahrt hat. In den Worten des Amos spiegelt sich die Enttäuschung Gottes, dass die Menschen so gar nicht bereit waren, dann auch im Alltag zu leben, was sie in den Gottesdiensten gelobt und versprochen hatten, nämlich sich an die Gebote Gottes zu halten und Mitmenschlichkeit im guten Sinne zu leben. Ich weiß von einem Ehepaar, das das predigt. Niemand kennt ihn, niemand weiß, wer das ist. Die haben im Auto sich dann manchmal an den Haaren genommen und dann waren sie vor den Kindern, dann waren sie auf der Plattform, praise the Lord. Und das ist wirklich so etwas Abstoßendes, aber es hat mir auch gezeigt, dass es so wichtig ist, dass ich wirklich darauf achte, so zu sein, wie ich wirklich bin. Und auch nicht alles Vergeistliche. Denn wenn jemand alles vergeistlicht, kannst du nicht mehr sprechen mit ihm über Brotwurst und Rüebli. Es wird alles vergeistlicht und das möchte ich gerne noch tun. Zwischendurch auch ganz normal einfach reden können. Der Gottesdienst als gelebter Glaube im Alltag. Verändert der Gottesdienstbesuch mein Leben so, dass das ganze Leben zu einem Gottesdienst wird. Wenn Amos der Kritik an den Gottesdiensten beschwörend den Satz anschließt, der ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie nie ein versiegender Bach, dann erinnert er an die gewaltige Gerechtigkeit Gottes, welche uns hinein in eine tiefe Anbetung führt. Und dieses Recht Gottes, diese Gerechtigkeit Gottes, jetzt muss ich es brechen, diese Gerechtigkeit Gottes, die strömt dann in das Land hinein. Diese Gerechtigkeit Gottes, die strömt in unsere Kirche hinein, in die Heilsame Zürich-Oberland. Diese Gerechtigkeit Gottes soll auch in unsere Familien hineinströmen. Sehr gut, Zwechöbler Daniel, super. Diese Gerechtigkeit Gottes, die soll auch in unsere Ehen hineinströmen. Diese Gerechtigkeit Gottes soll in unsere Finanzen hineinströmen. Diese Gerechtigkeit Gottes soll in unser ganz persönliches Leben hineinströmen. Und das, glaube ich, darf passieren, wenn wir auch danach uns ausstrecken, dass diese Gerechtigkeit Gottes von uns ausgeströmt wird. Ja, und wir dürfen dort Buße tun, wo das nicht passiert, wo wir vielleicht denken, wir seien gerecht, aber wir sind es eigentlich gar nicht, wenn wir gut hinschauen. Ich habe das auch erlebt in meinem Leben und ich sage gar nicht, das ist jetzt immer so perfekt, überhaupt nicht. Aber wir sind alle auf dem Weg. Es ist nicht schwer, die sozialen Anklagen des Amos in unsere Zeit zu übertragen. Vielleicht ist die soziale Not in vielen Ländern dieser Welt sogar noch grösser als in Israel damals vor etwa 2700-800 Jahren. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist dies: Es ist komplizierter geworden, soziale Missstände zu beheben. Ich habe den Eindruck, dass wir leicht versucht sind, den Mangel an Recht und Gerechtigkeit immer allzu schnell nur bei anderen zu sehen. Kann mir auch passieren. Bei den oberen 10.000, bei Politikern und den Regierungen, bei denen, die in der Wirtschaft und bei den Banken das Sagen haben. Das ist in gewisser Weise richtig und berechtigt. Aber diese einseitigen Schuldzuweisungen können uns selber so stark entmutigen. Und es kommt darauf an, wo ich hinschaue. Ich kann immer dort hinschauen, wo mich das Ganze herunterzieht und dann kritisieren. Oder ich kann versuchen, höher zu schauen als dorthin. Und es gab eine sehr alte Heilsarmee-Offizierin, die sagte immer: Ja, du musst höher schauen als einfach zu der Heilsarmee. Und das stimmt. Und das hat mich auch so, über all die Jahre frischer halten. Ja. Es steht ja von Mose, als er starb mit 120, steht nach der Elberfelder Übersetzung, und er blieb frisch. Ja, ist cool, oder? Er blieb frisch, und das bin ich so dankbar, dass ich doch den Eindruck habe, das sei da und dort auch so. Genau. Jemand hat Folgendes erzählt. Eine ältere Person liegt in einem Spitalbett eines Krankenhauses. Dies nach einer Operation. Schwach, pflegebedürftig. Ich erinnere mich an einen besonderen Pfleger, wie er die alte Frau ansprach, obwohl sie gar nicht antworten konnte. Ob sie es gehört hat, weiß ich nicht. Er untersuchte und verband ihre Operationsnarbe. Ich war berührt davon, wie besonnen er an das Bett trat, wie behutsam er die Decke fortnahm, die Frau vorsichtig an der Hüfte berührte und sie zur Seite drehte. Ein junger Mann, in sich ruhend, die alte Frau bedürftig. Welch ein Gegensatz! Er könnte seine Arbeit ja auch oberflächlich, geschäftsmäßig tun und so, als wäre er schon wieder auf dem Sprung zu anderen Patienten. Nein, er behandelte die Frau, als wäre sie seine Großmutter, aufmerksam, mit Bedacht und, wie ich fand, auch mit Liebe. Und das ist so ein Beispiel, wo wir dieses Recht ins Land, das Recht Gottes ins Land hineinfließen lassen. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Amos 5, 25. Was heißt eigentlich gerecht sein nach der biblischen Norm? Gerecht ist, wer nach Gottes Geboten lebt. Ich denke, der obige Bibelvers steht für alle Eltern, die über Jahre ihre kranken Kinder versorgen. Ich denke an die Ehepartner, die ihre pflegebedürftigen Partner pflegen, an Kindern, die ihren Eltern zur Seite stehen. Über Jahre bewundernswert. Das ist eine Liebe, die ganz selbstverständlich beim anderen aushält. Da fließt ein Strom von Recht und Gerechtigkeit in dieses Land. Jetzt habe ich spontan eine super Idee. Ich hätte noch einiges Material. Ich mache dann eine zweite Predigt davon. Und ich glaube, da mit dem bis jetzt können wir sehr gut haushalten und das auch mitnehmen. Und dieser Vers finde ich auch bei meiner Vorbereitung, dieser Vers aus dem Amos, der hat mich wirklich tief berührt. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Ja, Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich wirklich, dass dein Recht ausströmen kann, dass ich lerne, so zu leben, wie du gelebt hast, dass ich lerne, als Gerechter zu leben in dem Bewusstsein, dass das gar nicht geht, wenn nicht mein alter Mensch da mitgekreuzigt bleibt, dass ich das im Glauben annehmen kann, dass er mitgekreuzigt ist mit seinen Leidenschaften und Begierden. Aber wie Luther sagt, kann er manchmal auch noch schwimmen. Aber Jesus, ich danke dir, dass der eigentlich tot ist und dass du mir Gnade gibst, dass ich in deinem Geist leben kann, dass ich wirklich so leben kann, wie du das möchtest, dass ich echt sein kann und dass ich diese Gerechtigkeit, die du in mich hineingelegt hast, austeilen darf, auch wenn ich predige, wenn ich im Straßengebet bin, wenn ich mit Menschen zu tun habe, wenn ich an Sitzungen bin und so weiter, dass ich wirklich diese Gerechtigkeit, deine Gerechtigkeit ausströmen darf und so leben kann, wie du das möchtest, aber nicht, wie du vielleicht manchmal gesehen wirst, dass dieser Gott, der die Finger hochhebt und sagt so, sei lieb. Nein, du hast mich einfach lieb. Ich muss nicht leisten, ich muss nicht besonders klug sein oder alles richtig machen. Du liebst mich, aber ich darf lernen, dir in Demut nachzufolgen und die anderen Menschen wirklich zu lieben und ihnen zu helfen, auch vorwärts zu gehen. Auch die lieben, die nicht lieb mit mir sind. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du mir Gnade gibst dazu und mir hilfst, dir wirklich nachfolgen zu dürfen. Von ganzem Herzen, du großer Gott. Halleluja.